Wir lesen heute aus dem 1. Korinther 1 die Verse 4 bis 7. Sie gehören eigentlich noch zur Einleitung und doch beinhaltet die Einleitung verschiedene Themen, an denen man einfach stehen bleiben muss, um sie nochmal zu beleuchten. Ich danke meinem Gott allezeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis. Wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. Soweit Gottes Wort. Paulus dankt für die Gnade Gottes, die den Korinthern zuteil geworden ist. Und bekundet, sie haben überhaupt keinen Mangel. Scheint ein Widerspruch zu sein. Denn in einigen Versen danach wird schon gesagt, dass Zank und Streit unter ihnen ist. Dass sie nicht klar sehen, dass sie Spaltungen zulassen. Und hier in den einleitenden Versen steht, ihr habt gar keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Und Paulus dankt Gott dafür, für diese Gnade Gottes. Es ist alles vorhanden. Und da scheint es doch einen Unterschied zu geben zwischen dem, was vorhanden ist, und das, was schon im Leben der Gläubigen durchdringt. Die Gegensätze sind bis auf den heutigen Tag auch unter uns ja immer wieder zu spüren. Wenn wir dieses Wort auf uns anwenden, müssten wir sagen, alles ist bei uns vorhanden. Die vollkommene Gnade Gottes. Wir haben keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Und doch, wenn wir unser Leben anschauen, merken wir, dass vieles im Argen ist. Und nicht im Abgleich mit Jesus Christus übereinstimmt, sondern oft sehr stark daneben liegt. Darum fragen wir uns, was diese Gnade Gottes eigentlich beinhaltet und wie sie zum Zuge kommt. Die Gnade Gottes ist zunächst das Geschenk der Erlösung von unseren Sünden. Das Geschenk in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Ein Geschenk, nicht durch Werke, die wir vollbringen konnten, Werke der Gerechtigkeit, sondern eine Gabe Gottes. Nicht durch das Einhalten irgendeines Gesetzes, auch nicht des Gesetzes und der Gebote, die Gott auf dem Sinai, auf dem Berg Horeb, Mose gegeben hat. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk an all dem Tun vorbei, weil kein Tun das erreichen konnte, was befähigt, die Gerechtigkeit innerlich aufzurichten. Wir lesen auch im Titusbrief parallel dazu, schreibt der Apostel Paulus und macht ganz deutlich, im 3. Kapitel, Vers 5 und 6, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland. Also es gab ja im Leben auch des Volkes Israel, des einzelnen Israeli, Werke, die in Anführungsstrichen Werke der Gerechtigkeit genannt worden sind. Denn man glaubte doch, wenn man nicht gestohlen hat, ein Werk der Gerechtigkeit getan zu haben. Denn die Schrift sagt ja, du sollst nicht stehlen. Dann habe ich doch was Gerechtes getan. Deswegen steht hier, um dieser Werke, die ihr gerecht nennt, willen, ist euch diese Gnade Gottes der Erlösung auch nicht zuteil geworden. Denn aufgrund dieser Werke hättet ihr die Gnade Gottes nie empfangen dürfen und können, weil sie nie ausreichten. Es ist allein die Barmherzigkeit Gottes, der dieses Gnadengeschenk in seinem Sohn aus freien Stücken ohne Anrechnung irgendwelcher Werke der Menschen geschenkt hat. Darum steht ja auch in Johannes 3, Vers 16, wir kennen dieses Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Geliebt, nicht geachtet wegen ihrer guten Werke, sondern geliebt. Liebe setzt nicht unbedingt voraus, dass der andere alles richtig gemacht hat, sondern Liebe geht auch über die Schwächen des anderen hinweg und versucht, das Gute dem Nächsten zuteil werden zu lassen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In Johannes 1, Vers 17 steht, dass das Gesetz durch Mose als Mittler gegeben wurde, aber die Gnade durch Jesum Christum entstanden geworden ist. Und dieses Wörtlein durch, ja, bezeichnet uns, dass niemand zum einen an Mose im alttestamentlichen Sinne auch vorbeikommt oder an Jesus im neuen Bund, wenn er Gottes Willen für sein Leben erfahren, wissen und tun wollte. Niemand kam, wenn das Gesetz durch Mose als Mittler gegeben ist und die Gnade durch Jesus, weder an Mose noch an Jesus vorbei. Mose steht dafür für Sündenerkenntnis. Niemand kommt daran vorbei, wenn er Gottes Willen erfahren und tun will, sich als Sünder zu erkennen. Das ist eine. Durch Mose gegeben. Denn wir lesen ja zum Beispiel in Römer 7, Vers 7, was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt, lass dich nicht gelüsten. Wir merken also, an Mose kommt keiner vorbei, um erkennen zu können und zu müssen, dass er ein Sünder ist. Am Gesetz, das Gott gegeben hat, kommt keiner vorbei, wenn er Gottes Willen erfahren möchte und darin leben möchte, ohne zu sagen, ich brauche Erlösung, ich bin total daneben. Denn das Gesetz machte die Sünde sichtbar und lebendig. Jesus aber, an ihm kommt auch keiner vorbei. Durch ihn ist die Gnade gegeben, weil in ihm nicht die Sündenerkenntnis, sondern die Sündenvergebung ist. Durch Mose die Sündenerkenntnis durch das Gesetz, durch Jesus die Sündenvergebung. Deswegen kommt man an beiden Dingen nicht vorbei. Da verstehen wir die Bedeutung von Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt an mir vorbei. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das lehrt uns ja ganz deutlich, auch in unserer Zeit, dass lebendige Gemeinde mit dem Ansinnen der ökumenischen Bewegung gar nichts zu tun haben kann. Denn das Wort niemand kommt an dieser geoffenbarten Gnade durch Jesus Christus vorbei, wenn er zum himmlischen Vater will, wenn er den Willen Gottes tun will, schließt alle anderen Wege aus. Alle anderen. Wie sie auch heißen mögen. Kein Weg hat Bestand, wenn es um den Willen Gottes geht. Gott hat durch Mose als Mittler das Gesetz gegeben, Sündenerkenntnis, und durch Jesus Christus die Erlösung davon, die Sündenvergebung. Ein zweites soll uns hier deutlich werden, was diese Gnade beinhaltet, beziehungsweise wo sie wirksam wird. Paulus sprach hier in dieser Einleitung von den Korinthern, er dankt für die Gabe Gottes, die euch gegeben ist, wo denn? In Christus. Woanders ist sie nicht zu erhalten. In Christus, dabei ist das Wort in sehr deutlich wahrzunehmen. In Christus ist diese Gnade erfahrbar. Johannes 1, Vers 14 sagt, dass Jesus Christus voller Gnade und Wahrheit war und ist. Das heißt, die Gnade in Person. Das bedeutet aber auch, Gott reicht uns nicht nur seine Gnade durch Jesus Christus dar, sondern wir werden dieser Gnade nur in Christus zuteil, in der Person Jesu. In der Person der Gnade. Wer also die Gnade Gottes empfangen will, muss gleichsam sich in die Person Jesu ziehen lassen. Er muss sein Leben aufgeben, um in das Leben Christi hineinzukommen. Dort offenbart sich die Gnade Gottes. Außerhalb dieses Ortes der Person Jesu ist die Gnade Gottes nicht erfahrbar. Paulus sagt, ich danke dafür, für diese Gottesgnade, die euch in Christus gegeben ist. Wir können also glauben an die Gnade, glauben an die Gnade Gottes durch Christum, ohne der Gnade teilhaftig geworden zu sein. Menschen können an die Gnade Gottes glauben, die in Jesus Christus bewirkt wurde, aber sie doch nicht haben, sie nicht empfangen, weil sie nicht an dem Ort des Empfangs sind, nämlich in Christus. Sie bleiben vor Christus stehen. Sie glauben an Christus, an die Gnade, aber sie suchen nicht die Gemeinschaft. Und dadurch empfangen sie nicht die Auswirkung der Gnade. Sie glauben, dass Jesus die Versöhnung ist, ohne aber selbst versöhnt zu sein. In Jesaja 58 sprach ja schon vorgeschattet der Gott Israel zu seinem Volk, das ja viel äußerlich versuchte, mit Gaben und Opfern Gemeinschaft mit Gott zu finden. Und was sagt der Prophet hier im Auftrag des Herrn? Er soll rufen, nicht schonen, seine Stimme erheben. Und es wurde ihm offenbar gemacht, sie suchen mich täglich. Sie wollen ja meine Wege wissen, wie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hätte und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte. Also wie Menschen, die nie gesündigt haben und Menschen, die schon die vollkommene Gerechtigkeit ausleben. So wollen sie von mir behandelt werden. Aber das ist das weder das eine noch das andere ist richtig. Sie sind nicht Menschen, die schon vollkommen sind und Gerechtigkeit getan haben, sondern sie sind Sünder. Und sie haben auch mir nicht das darreichen können, was mich versöhnt, um mit ihnen zu leben. Und dann kommen die Fragen, die gliedern sich hier an, wie das Volk sagt, ja, wir fasten doch, wir geben doch Opfer. Ja, meint ihr denn, dass das Gerechtigkeit sei? Also hier wird die Frage schon aufgestellt nach der echten Erlösung, die es nur in Jesus Christus gibt und die nur in der Person Jesu, in dem Messias, zu empfangen ist. Nicht auf Abstand, sondern in Gemeinschaft. Dort ist die Gerechtigkeit. Und das spricht der Apostel Paulus hier aus. Dafür dankt er. Dafür. Er dankt nicht für das, was die Korinther sonst an den Tag gelegt haben. Zank und Streit. Gruppenbildungen, Parteiungen, Klickenwirtschaft. Dafür dankt er nicht. Aber das war auch unter ihnen. Sondern er dankt für die Vorgabe in der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist der Gnade Gottes, die da ist in Christo. Und diese sollte nun, das wird aufgeblättert durch den ganzen ersten Korintherbrief, zunehmend eingenommen werden. Aber noch einmal zurück von dem Glauben an die Gnade und Leben in der Gnade. Jakobus schrieb zum Beispiel in seinem Brief auch darüber, in Jakobus 2, Vers 19 und 20, du glaubst, dass es einen einigen Gott gibt. Es ist richtig, du tust gut daran. Aber eines sagt er noch, die Teufel glauben das auch. Wären die Teufel selig, die Dämonen? Nein. Also, der Glaube bloß an diese Gnade macht nicht froh. Er rettet nicht. Sondern das Leben in der Gnade und das Gnadenleben erweist sich mit eigenen Werken, nämlich den Werken Gottes. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne diese Werke tot ist? Und zwar wird ja nicht hier die Werke bezeichnet, die wir im Jesaja 58 gelesen haben. Ich faste, ich gebe ein Opfer, ich putze das Haus, ich renoviere den Tempel. Das ist damit nicht gemeint. Sondern die Werke, die Gott wirkt in den Seinen, durch das Geschenk der Gnade. Ohne diese Werke ist der Glaube auch tot. Man kann glauben, aber doch nicht im Glauben leben. Und das geschieht leider bei sehr, sehr vielen. Das ist das Geheimnis des Lebens in der Gnade oder unter dem Gesetz. Viele glauben wohl an die Gnade Gottes durch Jesum Christum, leben aber nach wie vor unter dem Gesetz. Sie leben nach wie vor nur in der Beobachtung der Gebote Gottes und versuchen sich daran zu probieren und sie einzuhalten. Sie leben nicht in der Verbindlichkeit durch die Kraft des Heiligen Geistes aus der Gnade. Das gilt es wirklich auch im persönlichen Leben, nachzuschauen, wo man selber steht oder wieder hingekommen ist. In Galater 3 schreibt der Apostel Paulus auch dazu, der Galaterbrief ist ja eine Abhandlung darüber, dass nun auch besonders die gläubig gewordenen Juden aufhören sollen, sich wieder dem gesetzlichen Geist, der doch nur offenbart, dass man ein Sünder ist, auszusetzen, sondern sich endlich doch der Gnade und dem Ausfluss der Gnade und den Werken der Gnade anheimzustellen. Da heißt es dann hier in Kapitel 3, Vers 10 und 11, denn die mit des Gesetzeswerke umgehen, das ist ja ein Brief an Christen, nicht? Die sind unter dem Fluch. Denn es steht ja geschrieben, verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist doch offenbar, denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und in Kapitel 4, Vers 9 von Galaterbrief steht auch, nun ihr aber Gott erkannt habt, das heißt also aus der Gnade leben wollt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, warum wendet ihr euch denn wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen, die ihr von Neuem andienen wollt? Ihr haltet Tage, Monate, Feste, Jahre. Was setzt Paulus hinzu? Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Wir merken also hier dieses innige, enge Verhältnis zur Gnade, das der Apostel Paulus versucht hervorzukehren bei den Korinthern, aber auch bei allen anderen. Ich danke Gott für diese Gnade, die euch jetzt aus der Verpflichtung des Gesetzes genommen hat, die euch von der Erkenntnis, dass ihr Sünder seid, herausgenommen hat und euch erlöst hat von den Sünden. Das ist Freiheit. Darum steht im Galaterbrief ja auch, zu der Freiheit seid ihr berufen und besteht darin. Lasst euch, ich sage es mal so, lasst euch leben von der Gnade. Lasst euch leben von der Gnade und versucht nicht mehr zu leben für das Gesetz, für das Menschliche. Und wenn das, was Paulus hier betont an die Korinther, dass er dankt dafür, dass sie die Gnade in Christus erlebt haben, bekommen haben, dann bezeichnet er das auch im Galaterbrief als den Glauben, den der Sohn Gottes hatte. Das heißt, der Mensch hatte ja gar keinen Glauben. Er hatte ja gar keinen Glauben und ich bin so dankbar, dass auch Scofield eine gute Überschrift gefunden hat für diesen, da wo das, dieser Bibelvers steht, den Glauben des Sohnes Gottes, Galater 2, Vers 20. und sagt, das Leben des Gläubigen ist die Auswirkung, wovon denn? Des in ihm lebenden Christus. Der glaubt nämlich, der Gläubige nicht. Der natürliche Mensch hat keinen Glauben. Er glaubt nur an das Sichtbare. Er glaubt nur an das, was er kann, was er sieht, an seine Kraft. Er hat keinen Glauben, der in den Himmel hineinreicht. Hat er nicht. Der natürliche Mensch ist entfremdet von diesem Leben aus Gott. Darum braucht er diesen Glauben des Sohnes Gottes selbst, der nämlich in diesem Glauben, uns zu erlösen von dem Tod, souverän ans Kreuz ging und unsere Sünden mitnahm. Das war nicht unser Glaube. Viele haben gesagt, für mich muss er doch nicht sterben. Die Pharisäer haben gesagt, warum muss er ins Kreuz? Das ist sicher seine Schuld. Das ist seine Sünde, nicht meine Sünde. Sie haben den Glauben nicht gehabt. Wir Menschen haben den Glauben nicht in uns. Aber durch Christus in uns haben wir seinen Glauben. Und da können wir plötzlich auf das Ewige schauen. Da schauen wir in den Himmel hinein. Da schauen wir den Thron Gottes. Da freuen wir uns auf das Ewige. Da müssen wir uns der Traurigkeit beim Ableben eines Glaubensbruders oder Schwester nicht mehr hingeben. Wir wissen, er ist erlöst durch des Lammes Blut. Das ist der Glaube des Sohnes Gottes in uns. Das will also heißen, anders gesagt, wenn ich nicht in Jesus Christus bin und somit die Werke der Gerechtigkeit, seine Werke der Gerechtigkeit habe, sondern nur an Christus glaube, dann nützt mir der Glaube nichts. Meine Werke sind gesetzlich und tot. Die Gnade aber wird wirksam, wenn wir in der organischen Verbindung mit Jesus durch den Heiligen Geist stehen. Diese Verbindung entsteht, wenn wir uns mit unserem Eigenleben und Eigenwillen in den Tod geben. Mir ist dabei diese Stelle in Römer 6 wieder so wichtig geworden. Da lesen wir es ja, wir kennen ja viele Bibelstellen, die haben wir tausendmal gelesen, aber den Inhalt haben wir nicht immer aufgenommen in Konsequenz des eigenen Lebens. Das soll uns aber neu gesagt werden als lebendige Gemeinde. Da steht nämlich in Römer 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, sind in seinen Tod getauft. Also hier will gesagt werden, wisst ihr nicht, dass ihr gestorben seid? Wovon denn? Wovon denn gestorben? Ja, von meinem eigenen Leben, von meinem Willen, von meinem Wollen, von meiner Sünde, von meinen Begehrlichkeiten. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus getötet worden seid? Ihr seid tot. So sind wir ja mit ihm sogar begraben. Tot. Das ist also diese Aufgabe des eigenen Lebens, des eigenen Willens. Tot. Das Bekenntnis dazu. Nicht ich, sondern du. Nicht ich, sondern Christus. Wir sind doch begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, das Tote, was gestorben ist, soll nicht wieder lebendig werden, sondern das Neue soll lebendig werden. Das ist das Bekenntnis in der Nachfolge Jesu. Das heißt, das ist das Bekenntnis zur Verbindlichkeit. Ich bin tot. Und was jetzt in mir leben soll, ist das Neue, nicht mehr das Alte. Liebe Geschwister, das ist schneller gesagt, als das zu bejahen. Denn das zu bejahen ist die größte Revolution in meinem eigenen Leben. Das ist eine Umwälzung aller Tatsachen des menschlichen Seins. Das kehrt mich völlig auf den Kopf. Es gibt mir keine Chance mehr, mitzuarbeiten im Reiche Gottes. Sondern es nimmt mir das Heft total aus der Hand und zeigt mir nur eins, was du tust, Herr, das will auch ich, nur das ist gut. Und darum ja immer die Frage, die persönliche: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist ja dann das Ringen des Gläubigen, wenn er auf diesen Wegen wandeln möchte. Also zu einem neuen Leben. Und das ist auch das, wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang, Kontext lesen, was der Herr Jesus im Lukas-Evangelium schon gesagt hat, verstehen wir das vielleicht viel besser. Und wir reden immer noch auf dem Boden dessen, was Paulus so für dankenswert hält. Ja, die neue Gnade. Nicht, was danach dann unter den Korinthern aufgebrochen ist, aber dieses Neue, das Geschenk, das sollen wir beachten, beobachten, darin bleiben. In Lukas 9, 23 sagt der Herr Jesus genau das selbst, das mit dem Sterben und zu einem ganz anderen neuen Leben auferstehen. Er sprach zu seinen Jüngern: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich, folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, also in den Tod Jesu, um meinetwillen, der wird's erhalten, ein neues Leben. Und welchen Nutzen hätte denn der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne durch sein eigen Leben und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst? Wer sich aber mein und meiner Worte schämt, das wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der seines Vaters und der heiligen Engel. Dasselbe lesen wir dann auch nochmal in Matthäus 10, wo es ja auch um die verwandtschaftlichen Beziehungen und überhaupt die Beziehung in dieser Welt geht. Und die verwandtschaftlichen Beziehungen werden hier hervorgekehrt, weil das die engsten sind in der Welt. Ich habe zu meinen leiblichen Brüdern eine engere Verbindung als zu meinem Kleiderschrank oder zu meinem Auto. Das sind die engsten Verbindungen, die verwandtschaftlichen Beziehungen. Und da sagt der Herr Jesus: Wer Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, Mann, Frau und sich selbst lieber hat als mich, der kann, ich sage es mal im Sinn des Textes, gar nicht im neuen Leben leben. Der ist meinen nicht wert. Also so radikal ist das Leben der Gnade Gottes gegen das alte Leben des Menschen. Gott teilt nicht. Er macht sich auch nicht leicht, er greift auch nicht einige Dinge aus unserem Leben raus und paart sie mit dem neuen Leben. Ein bisschen von dir, das war gut, ein bisschen von mir, das ist noch besser und zusammen ergeben wir eine gute Person. Nein, Gott sagt, das Alte kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich setze ein, was neu ist, nur meines gilt. Deines gilt nicht mehr. Das widerspricht absolut natürlich gegen unsere Natur. Und deswegen gibt es ja auch so viele Religionen. Die gibt es nur aus dem Grunde, weil der Mensch seine Natur einsetzen will für Gott. Er kann nicht einsehen, dass seine Natur unbrauchbar ist für den Dienst von Gott für Gott. Und darum versucht er doch einen Weg zu finden, um zu dem Gott zu kommen durch eigene Werke, durch eigene Religiosität. Er weigert sich einfach, diese Radikalität, diesen Anspruch Gottes anzunehmen. Du bist nichts, ich bin alles, spricht der Herr. Und dann versucht er immer doch noch etwas zu sein, der Mensch. Darum sagte auch der Herr Jesus in Johannes 15, Vers 4 zu seinen Jüngern, um ihnen die Chance aufzuzeigen, dass sie in dieser Gnade leben. Das sind alles kurze Worte, die er sagt. Er sagt: Bleibt in mir. Er hätte auch sagen können: Wenn ihr nicht in mir bleibt, ihr habt keine Chance. Das Einzige, was euch zum Werkzeug in Gottes Hand macht, ist, wenn ihr in mir bleibt. Bleibt in mir. Nur dort funktioniert das, was unter dem Namen geistliches Leben geführt werden kann. Also in dieser organischen Verbindung, deswegen sagte ja der Herr Jesus auch zu Nikodemus: Das hilft alles nichts, was du machst, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, das heißt, in mich kommst, in diese Gnade. Alles vergebens, was du tust. Du bleibst nur einer, der ständig erkennt, dass er ein Sünder ist, im Sinne des Gesetzes. Aber du wirst nie einer, der von dem Vollbrachten der Sündenvergebung aus leben kann. Es sei denn, du wirst von Neuem geboren, du empfängst mich, die Kraft des Heiligen Geistes. Also diese organische Verbindung wird in dieser Verbindung wird uns die Gnade Gottes zuteil, die uns ja auch befähigt, dann die Werke zu tun, die Gemeinde Jesu tun soll. Es ist eine unglaublich hohe Aufgabe für die Gemeinde Jesu, die Werke Gottes hier in der Welt zu vollführen. Wer kann das? Und der Herr Jesus sagte auch zu seinen Jüngern, wenn ihr dann an mich glaubt, also in meiner Gnade seid, werdet ihr Größeres tun als ich. Ja, wer kann das? Und jetzt rätselt man rum, was ist das Größere? Die einen meinen das, die anderen meinen das. Das Größere ist einfach die fortwährende Tätigkeit Gottes selbst in den Seinen. In der Quantität und zunehmend auch Qualität, inwieweit der Gläubige durchlässig ist für diese Gnade Gottes. Diese organische Verbindung lässt uns alle Schätze und alle Gaben, alle Lehren und alle Erkenntnis in Christo zuteil werden. Nicht lesen wir noch einmal diese einleitenden Worte des Apostel Paulus. Das ist ja gewaltig, wenn man sich das mal kurz überlegt, was hier gesagt wird. Wo er dann sagt in dem 5. Vers von der Gnade Gottes, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre, in aller Erkenntnis. Also hier wird nicht gesagt, ihr habt ein wenig, hiervon ein wenig, davon ein wenig, sondern hier steht in aller, in allem, was nötig ist. Das ist gewaltig. In der Gemeinde Jesu pulsiert also durch den Geist Gottes, durch die Präsenz Jesu selbst, alles, was in Christus ist. Die Erkenntnis Gottes, Erkenntnis zum richtigen Handeln. Oder wie es ja auch in Kolosser 2 dann steht, Vers 2. Ich lese mal schon Vers 1. Ich lasse euch wissen, welchen Kampf ich habe um euch und die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, damit dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe zu allem Reichtum des gewissen Verständnisses, zu erkennen das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi, in dem, nämlich in Christus, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Also das ist ja vom natürlichen Menschen aus gesehen, würden wir sagen, das ist ja eine Zumutung für die Menschen, das alles erfahren zu sollen und darin leben zu sollen. Das ist doch völlig entgegengesetzt des Lebens hier auf dieser Erde. Aber Paulus sagt, das ist das Geheimnis. Das ist das Geschenk. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Das ist der Vorzug der Gemeinde Jesu, darin leben zu dürfen. Darum hat ja der Apostel Paulus, und ich erwähne das nur noch mal am Rande, der Apostel Johannes geschrieben in seinem ersten Brief, hier verstehen wir das, wenn er schreibt an diese, die in dieser Gnade sind und Christus in ihnen ist, dass sie eigentlich gar nicht brauchen, belehrt zu werden. Denn Christus weiß doch alles. Wer könnte denn Christus belehren? Und Christus in uns, so steht es an anderer Stelle, das ist die Herrlichkeit Gottes und die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist ist Christus in uns. Aber wir müssen an diesen Zustand erinnert werden. Und genau das ist das, was der Apostel Paulus eingangs im Korintherbrief nun tut. Christus in uns. Also, sagt der Apostel Paulus hier weiter, es steht so um euch, Christus in euch, Gottes Gnade in euch, dass ihr überhaupt von keinem einzigen Mangel reden müsst. Nicht? Das ist wieder der Widerspruch, auch bei uns, dass wir sagen, na, wenn wir uns gegenseitig angucken und wenn wir uns gegenseitig beobachten, wie wir miteinander manchmal umgehen, haben wir doch sehr viel Mangel. Das ist die äußere Feststellung. Die Feststellung soll aber nicht das Entscheidende sein, die äußere, sondern es soll die Erinnerung daran sein, was wir durch die Gnade, so wie sie empfangen haben, sind. Mangellos. Nicht einen einzigen Mangel. Alles ist in Christus vollkommen vorhanden. Und dem sollen wir uns unterstellen und angleichen. In Jesus Christus ist die Fülle des Geistes. Wenn wir in ihm sind, werden wir auch gefüllt mit dem Geist Gottes und empfangen dadurch die Gaben und Früchte des Geistes. Manche sind ja nun beständig und Jahre und Jahrzehnte auf der Suche nach ihren Gaben. Also ich will ja nicht ketzerisch sein, aber auf diesem Weg findet keiner die Gaben. Seine natürlichen Gaben, ob er handwerklich geschickt ist oder ob er geistig rege ist, die kann er finden. Aber das hat nichts mit diesen Gaben zu tun im Reiche Gottes. Die offenbaren sich nur durch den Heiligen Geist in der Person selbst. Durch nichts anderes. Und wo diese Offenbarung nicht geschehen kann, nützen noch keine Tests. Gott selbst in Jesus Christus muss sich in unserem Leben entfalten können. Und wo er sich entfaltet, entstehen die Erkenntnis der Gaben und Aufgaben. Nicht anders. Denn Paulus sagt, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Das will natürlich gemeindemäßig so heißen. Er schreibt ja an die Gemeinde zu Korinth und nicht nur an den Einzelnen, dass im Blick auf die Gaben innerhalb einer Gemeinde es nicht so ist, dass alle Gaben in einer Person vereinigt sein müssen. Im Gegensatz zu der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist in ein und derselben Person vereinigt durch den Heiligen Geist. Die Früchte werden nicht aufgeteilt, dass der eine Sanftmut hat und der andere hat Glaube, der dritte hat Liebe, sondern die Frucht ist in der einzelnen Person durch den Geist vorhanden. Die Gaben sind aber verteilt auf die Person und somit sind sie eine Gemeinschaft, Gabengemeinschaft, die Gott durch diese Gaben in dieser Welt dient. Aber eine lebendige Gemeinde hat sie alle, und zwar alle, die nötig sind. Alle, die nötig sind zu dem jeweiligen Auftrag der Gemeinde, sind vorhanden. Die Frage ist immer nur, und das war die Frage auch durch das einleitende Wort an die Korinther, kommen sie zum Tragen? Lassen die Korinther sie zu? Ich sage nachher gleich noch einen Satz dazu, wie diese Prägung aussieht. Also zu den Geistesgaben lesen wir in 1. Korinther 12, Abvers 7, dass sie zum allgemeinen Nutzen, also für alle da sind, zum Aufbau, zur Pflege der Gemeinde. Darum sind die Gaben also auf alle Glieder verteilt. Aber in Galater 5, Vers 22 lesen wir von dem Charakter des Gläubigen, Charakter, der geprägt wird durch die Gabe des Heiligen Geistes. Die Früchte sind die Prägung des Charakters Christi in den Charakter des Gläubigen hinein. Und diese Prägung steht jedem zu, voll und ganz. Denn der Charakter des Kindes Gottes wird nicht durch das Kind Gottes geprägt, sondern durch Jesus selbst. Denn keiner hat Liebe, keiner hat Glauben, keiner hat Sanftmut, keiner hat Demut, keiner hat Keuschheit, keiner hat Barmherzigkeit. Alles, was er unter diesem Begriff bei sich findet, ist nicht das, was Gott gibt. Es ist alles begrenzt. Es braucht nur seinen Meister zu finden. Dann ist es mit der Barmherzigkeit vorbei. Dann ist es mit dem Glauben vorbei, dann ist es mit der Demut vorbei, es ist mit allem vorbei. Es braucht nur die Meistersituation. Aber das, was Gott gibt, kann von niemand gemeistert werden. Von niemand. Und das ist seine Wesen und diese Prägung soll die Kinder Gottes prägen. Es gibt ja viele falsche Christi in dieser Welt, die versuchen, die Geistesfrüchte zu produzieren. Aber die Wahrheit ist nicht in ihnen. Diese Geistesfrüchte sind der Beweis, wenn sie dann da sind, der organischen Verbindung mit Jesus Christus und sind ein Garant der Seligkeit. Ohne diese Frucht des Geistes ist auch keine Seligkeit möglich. Der Herr Jesus sagt es in Matthäus 7, ganz deutlich sagt er, da sind etliche, die versuchen, das in eigener Frömmigkeit darzubringen. Nein, nein. Ihr sollt sie an den echten Früchten prüfen. Ein guter Baum, also das heißt einer, der in mir gegründet ist, der bringt gute Früchte, die Früchte des Geistes. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Also mit anderen Worten, wer nicht in mir gegründet ist, dem ist es nicht gegeben, gute Früchte zu bringen. Aber ein guter Baum, der kann auch keine schlechten Früchte bringen, weil Jesus Christus selbst keine schlechten Früchte bringt. Wo er der Wirkende sein kann in der Gemeinde, da kommen immer die guten Früchte zum Vorschein. Also in Jesus Christus haben wir als Gemeinde überhaupt keinen Mangel an Gaben und als Einzelne haben wir keinen Mangel an Früchte. Sie sind alle vorhanden. Wir müssen uns nur recht füllen lassen, den Geist nicht betrüben, sondern zulassen, was der Herr gibt. Damit, und das ist dieser Satz, den ich uns auch noch auf den Weg geben möchte, damit der Inhalt das Gefäß prägt und nicht das Gefäß den Inhalt. Wir, die Gläubigen, sind das Gefäß und wir sollen vom Inhalt geprägt werden. Wir bieten nicht eine Form an, die mit der Gott zufrieden sein muss, weil wir eben so eine Form sind und wenn er die Form expandieren will, machen wir nicht mehr mit, sondern die Form des Gefäßes, was wir sind, wird vom Inhalt geprägt. Und das ist das, was Paulus lobt und preist und sagt, das ist die Gnade Gottes, das ist das ganz Neue. Darum schrieb der Apostel Paulus auch über sein Leben, vorher war es ja anders, in Galater 2, Vers 20 und sagt, ich lebe, aber jetzt nicht mehr ich, sondern Christus, der Inhalt, lebt in mir. Der Inhalt prägt mich als Gefäß. Er nimmt mich in den Griff und nicht umgekehrt. Und nur dort wird wirklich Frieden des Herzens frei. Nur dort wird Glück frei. Es gibt so viele unglückliche Gläubige, verbissen. Sie sind gar nicht froh im Herzen, haben gar keine Zuversicht. An jeder kleinen Ecke stoßen sie sich und über jede kleine Sache, die nicht klappt, murren sie. Sie kommen nicht zur Ruhe, weil sie sich nicht prägen lassen vom Inhalt, sondern sie wollen als Gefäß den Inhalt prägen. So wie sie es verstehen, so hat es zu sein, nicht wie Jesus es versteht. Ich lebe, doch ich nicht, Christus lebt. Dann trifft zu auch, was 1. Korinther 7b uns sagte, was wir gelesen haben. An solcher Stelle warten wir nur noch auf die Offenbarung unseres Herrn Christi, Jesus Christus. Das heißt, das Leben Christi kennen wir ja schon. Das hat sie ja bereits offenbart. Darauf warten wir nicht mehr. Das haben wir als Wiedergeborene. Das erleben wir. Aber die Person, die wollen wir noch sehen. Und in diesem Zustand stehen wir. Dann können wir uns auch freuen auf die Wiederkunft Christi. Ich kann mich entsinnen, es gab eine Zeit auch in meinem Leben, da fiel es mir schwer zu beten, komme bald, Herr Jesus. Es gab immer so einen kleinen Zuck da drin. Ja, die Worte, ja, stimmt ja. Aber will ich das? Bin ich bereit, wenn jetzt in diesem Augenblick der Herr sagt, so, jetzt hole ich dich heim. Ohne Zucken, ja. Kann ich das sagen? Es gab eine Zeit, da war das nicht so bei mir. Habe ich mich durchgerungen zu sagen, doch, Herr, ich will, dass du kommst. Ja, aber es war doch nicht ganz ehrlich. Ich merkte das eigentlich am besten nicht jetzt. Vielleicht so gut, wenn ich mal ein paar Jahre älter bin oder vielleicht erst in 20, 30 Jahren. Aber jetzt... Das meint der Apostel Paulus, wenn ihr das zulasst, diese Gnade, dann steht ihr in dem Zustand, dass ihr nur noch wartet auf die Offenbarung Jesu, auf seine Person. Und ihr seid bereit, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, Tag und Nacht, diesem Ruf in die Heimat Folge zu leisten. Das ist lebendige Beziehung. Und diesen Herzenswunsch gibt Paulus mit den Worten, ich jage diesem Ziel nach, Philipper 3, Vers 12, Ausdruck. Ich habe nur die Bewegung mit Jesus in der Herrlichkeit im Sinn. Darum ist mein ganzes Leben, so will er sagen, auf Erden nur danach und dadurch ausgerichtet. Das ist die Gnade Gottes, die allen Wiedergeborenen zusteht, die in dem Herzen der Korinther pulsieren sollte. Aber wir werden da noch feststellen, an vielen Stellen leider noch nicht so zum Zuge kam.